Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner und heute wieder eine Augenhöhe mit meiner charmanten Kollegin Brigitte Winkelmann.
Oh, Jürgen. Hallo da draußen.
Das musst du jetzt aushalten.
Ja.
Ja, wenn ich richtig informiert bin, geht es heute um absolut gar nichts, allerdings mit großer Wirkung.
Richtig. Es geht um die Wirkung der Wirkerwartung.
Wirkerwartungen werden die meisten Leute als Placebo kennen, stimmt's?
Richtig, oder Nocebo.
Und mit wem hast du zu dem Thema gesprochen?
Mit Professor Dr. Ulrike Bingel. Sie ist Professorin für klinische Neurowissenschaften und forscht ganz viel zu Wirkerwartungen und Schmerzen.
Sehr schön. Die meisten werden den Begriff Placebo kennen. Und heute vielleicht etwas genauer und dabei wünsche ich wie immer viel Vergnügen und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn.
Herzlich willkommen, Professor Dr. Ulrike Bingel. Schön, dass Sie da sind und sich mit mir über Ihre Forschung und über die Placebo-Effekte unterhalten
möchten. Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, freue mich sehr. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind ja Professorin für klinische Neurowissenschaften an der Universität Duisburg-Essen und auch Leiterin von zwei Schmerzzentren, einmal das Rückenschmerzzentrum und dann das Zentrum für universitäre Schmerzmedizin, auch an der Uniklinik für Neurologie der Uni Essen.
Richtig? Ganz genau.
Ja. Genau. Und auch Beirätin in Schmerzgesellschaften. Mhm. Also Sie sind mit Schmerzen und mit Placebos gut vertraut.
Ja.
Genau, und das ist heute auch unser Thema. Erzählen Sie mir doch, was ist der Placebo-Effekt?
Der Placebo-Effekt ist eine positive körperliche und oder seelische Reaktion nach der Einnahme von Scheinmedikamenten. So ist er im traditionellen Sinne definiert. Mhm. Heutzutage werden Placebo-Effekte aber auch viel weiter gefasst. Also es sind nicht nur Effekte, die im Zusammenhang mit Scheinmedikamenten, also den Placebos, entstehen, sondern Effekte, die insgesamt durch die treibende Kraft von Placebo-Effekten, nämlich einer positiven Erwartung, ausgelöst werden. Und das kann eben auch geschehen, ganz unabhängig von Placebos. Das heißt, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit echten Medikamenten.
Okay.
Die können auch obendrauf noch einen Placebo-Effekt haben. Wirklich, das ist die Kurzfassung. Wir wissen, dass diese subjektiven Empfindungen von Placebo-Nocebo-Effekten gekoppelt sind an handfeste, messbare Veränderungen in Gehirn und Körper. Das heißt, sie bilden sich das nicht nur ein, das ist nicht irgendwie ein Suggestionseffekt, sondern das ist mit Korrelaten in Gehirn und Körper assoziiert. Diese Phänomene sind jetzt noch nicht in allen Placebo-Nocebo-Effekten so gut verstanden wie im Bereich des Schmerzes. Da sind die Effekte schon seit 30, 40, 50 Jahren werden die systematisch auch wissenschaftlich untersucht. Wir wissen, es gibt die Effekte auch im Immunsystem, im Magen-Darm-Trakt, im kardiovaskulären System. Welche Effekte da ganz genau im Gehirn und Körper passieren, wissen wir noch nicht so gut wie für den Schmerz. Aber dass da was zu messen ist, das wissen wir.
Okay, wie kommt es?
Wie kommt es? Ja. Ja, das ist sehr komplex. Also wir wissen, dass die positive Erwartung in unserem Gehirn repräsentiert ist und da mit anderen körperlichen, physiologischen Kaskaden wechselwirkt. Und dann, das führt zur Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen, das führt zur Aktivierung von körpereigenen, schmerzmodulierenden Systemen. Man kann ganz kurz gefasst auch sagen, Placebo-Effekte aktivieren die körpereigene Apotheke. Wir sind ja evolutionär mit ganz vielen Möglichkeiten ausgestattet, selber Heilung zu unterstützen, Blutdruck zu regulieren, Schmerzen zu hemmen oder zu verstärken. Wir haben ganz viele körperliche Systeme, die das können. Und genau darüber wirken diese Placebo- und Nocebo-Effekte. Das weist aber auch direkt die Grenzen auf. Denn Placebo- und Nocebo-Effekte können nur das, was der Körper auch selber machen kann. Ja, wenn Sie jetzt eine Fraktur, einen gebrochenen Unterschenkel haben, da kann kein Placebo- oder Nocebo-Effekt der Welt das Bein wieder gerade biegen. Das muss ein Chirurg richten. Aber wie viel Schmerzen Sie dann nach der OP haben, wie schnell Sie sich erholen, wie schnell Sie auch wieder Physiotherapie machen können, das wiederum kann durch eine positive Erwartung optimiert werden. Aber den Bruch selber, den muss jemand anders richten.
Okay. Das heißt, also Gedanken können dann wirklich was bewirken, so gesehen.
Absolut.
Okay.
Aber auch hier ist mir wichtig, dass es auch Grenzen gibt. Also niemand käme auf die Idee, jetzt einen Tumor, eine onkologische Erkrankung, nur mit positiver Erwartung zu begegnen. Es gibt keinen Hinweis, dass positive Erwartung jetzt Zellwachstum von Tumorzellen beeinflusst. Aber auch hier wissen wir, dass eine positive Erwartung oder vor allem die Abwesenheit von sehr negativen Erwartungen die Verträglichkeit von Therapien, auch von Chemotherapien beeinflussen kann. Und das ist natürlich total wichtig. Trotzdem, wie gesagt, würde niemand auf die Idee kommen, eine Tumorerkrankung mit Placebos zu behandeln. Das ist mir ganz wichtig. Niemand Seriöses und wissenschaftlich fundiert arbeiten ist, genau.
Sind es dann, also ich versuche es trotzdem noch mal ein bisschen besser mit zu verstehen, sind es dann so Warnungseffekte im Gehirn, die diese wie Kaskaden anstoßen?
Man kann das so formulieren mit Warnungseffekt. Ja.
Okay.
Also wir haben zum Beispiel, ich fange einfach mal mit der Schmerz, dem Effekt auf Schmerzen an, weil der ist am besten verstanden. Wir haben so eine körpereigene Schmerzbremse. Ja? Das ist ein System, was auch aktiv ist, wenn eine Antilope vor einem Tiger wegrennt und vielleicht einen kleinen Schaden an dem Huf hat. Dann wird ihr das nicht wehtun. Und dieses System, diese körpereigene Schmerzbremse, die uns erlaubt, in bestimmten Situationen, bei Stress zum Beispiel, Schmerzen erstmal auszublenden, um wichtigere, überlebensrelevante Ziele zu verfolgen, also wegrennen für die Antilope. Genau dieses System wird auch aktiviert bei Placebogaben oder positiver Erwartung. Und da werden Schmerzsignale auf Rückenmarksebene gehemmt, es werden Opioide ausgeschüttet, es wird Dopamin ausgeschüttet, es gibt ganz spannende, noch nicht fertig verstandene Wechselwirkung auch mit dem Cannabinoid-System. Also das ist wirklich eine ganz breite Kaskade von Dingen, die da entsteht. Und den Schmerz unterdrückt. Und beim Nocebo-Effekt ist es andersrum. Da wird diese Schmerzbremse losgelassen, schmerzhafte Impulse erreichen schneller und mehr das Gehirn, körpereigene Schmerzhemmung fällt weg, sodass der Schmerz verstärkt, also nicht nur wahrgenommen wird, sondern auch verstärkt im Gehirn ankommt.
Ich habe mal gehört, mit Schmerzen ist es so, dass sich dieser Schmerz auch ein Stück weit einschleicht, also wenn ich häufig Schmerzen habe, dann würden praktisch die Schmerzautobahn in meinem Gehirn wird ein bisschen besser ausgebaut und deswegen fließt der Schmerz schneller.
Das ist ein schönes Bild mit den Autobahnen. Das ist das, was wir auch als Schmerzgedächtnis bezeichnen. Das ist ja sozusagen das große Problem bei der Schmerzchronifizierung, dass sich Schmerz auch verselbstständigen kann. Wenn diese Autobahnen einmal so eingefahren sind, dann braucht irgendwann auch erstmal lange kein Auto mehr fahren und trotzdem ist die Autobahn noch da.
Ja.
Oder ein Trampelfahrt kann man auch damit vergleichen.
Ja.
Das sind dann Veränderungen im Nervensystem, die dazu beitragen, dass der Schmerz sich selber aufrecht erhält.
Okay. Und den müsste man dann praktisch wieder verlernen.
Genau. Das ist jetzt sozusagen gar nicht, das ist ein Phänomen, was ganz wichtig ist für das Verständnis von chronischen Schmerzen insgesamt und auch die Therapie. Und das ist sozusagen das Wesen der Behandlung chronischer Schmerzen, dass man den Schmerz wieder verlernt und auch verlernt, dass beispielsweise beim Rückenschmerz bestimmte Bewegungen Schmerz auslösen, dass bestimmte Handlungen den Schmerz auslösen.
Dass man halt neue Erfahrungen macht und öfters mal aufs Fahrrad umsteigt und nicht die Autobahn nimmt. Okay. Ich hatte mal vor Jahren, weiß nicht, ob Sie das kennen, es gab mal vom Professor Manfred Spitzer so eine kurze, also es waren immer so 15 Minuten, so eine Reihe Geist und Gehirn hieß die. Und da ging es auch mal um Heilung und er hatte da erklärt, dass das schon irgendwie in der Antike irgendso eine Kultstätte, ein Tempel, wo man zur Heilung hingegangen ist und hat es sehr schön beschrieben, dass man da einen ganz langen Gang entlang gehen musste auf dieses Heiligtum zu, auf die Medizinmänner. Das Licht fiel von der Seite ein. Es waren ganz viele von diesen Heilern da gestanden. Also, und er hat es halt so erklärt, dass umso größer das Brimborium, sage ich jetzt mal, umso größer auch die Heileffekte. Können Sie das bestätigen?
Das würde ich so bestätigen. Also Rituale spielen ja in der Medizin seit jeher eine große Rolle.
Ja.
Und es ist auch bei ganz normalen evidenzbasierten Behandlung so, dass zum Beispiel Injektionen eine größere Placebo-Wirkung haben als eine Placebo-Tablette. Und es gibt auch Schein-Placebo-Operationen im Rahmen von klinischen Studien. Mhm. Da ist das Brimbamborium ja noch größer. Mhm. OP, Betäubung, mehrere Leute am Tisch und da sind die Effekte noch größer als bei der Spritze und der Tablette. Also das ist definitiv so, dass der gesamte Behandlungskontext und auch das Wesen der Behandlung einen großen Einfluss hat darauf.
Okay, aber bei diesen Scheinsachen oder bei der Injektion kämpft dann nicht Placebo mit Nocebo, weil ich erwarte ja gleichzeitig auch, dass es mir wehtut?
Das ist spannend. Das hängt in komplexer Art miteinander zusammen. Okay. Viele Patientinnen und Patienten erwarten gerade, dass Dinge, die auch ein bisschen wehtun, die man spürt, die man merkt, dass die besonders wirksam sind. Mhm. Also das ist interessant miteinander verwoben und das ist aus meiner Sicht auch eine Kunst, das ärztlich zu nutzen im Framing, in der Kommunikation, dass unerwünschte Wirkungen nicht zwingend was Schlechtes sind, sondern ja auch ein Hinweis darauf sein können, dass das Medikament in dem Körper schon arbeitet und verstoffwechselt wird. Okay. Also das ist ganz spannend. Es ist nicht, Nebenwirkungen sind nicht immer nur schlecht.
Okay, wie im Sport, no pain, no gain.
Ein bisschen so, auch viele Hustensaft, wir haben alle eine Idee, wie das schmecken soll. Ja. Und wir haben selber Studien durchgeführt, wo wir zeigen konnten, dass allein wenn ein Medikament bitter schmeckt, dann wirkt es ein bisschen besser, als wenn es nicht bitter schmeckt. Okay. Also eine Behandlung zu spüren, in Behandlung ist Hand ja auch drin, hat einen Einfluss darauf, was ich erwarte und wie ich die Behandlung auch dann
Also diese ganzen sensorischen Reize, die über seit der Kindheit eingespielt sind.
Spielen im Grunde eine große Rolle.
Okay. Ja, baut wahrscheinlich die Autobahn der guten Wirkerwartung weiter aus, ne?
Genau.
No? Okay, ja, spannend. Wir hatten es gerade schon so Heilrituale, ne? Also ich denke an das heile, heile Gänschen, das man den Kindern vorsingt. Das hilft ja scheinbar oder tröstet, also dieses ganze, dieser Kontext und die Kommunikation und das Ich bin für dich da, das scheint ja auch zu wirken.
Absolut.
Davon ist leider in der heutigen Medizin wenig Platz, oder?
Ja, das ist so schade, denn wir haben ja in den letzten 100, 150 Jahren wirklich riesen Fortschritte gemacht in der biomedizinischen Forschung und der Medikamentenentwicklung. Keiner möchte das mehr missen, dass es Antibiotika gibt, dass es Impfungen gibt, dass es fantastische Chemotherapien, Immuntherapien gibt. Und dieser andere Aspekt, der eben, wie wir hoffentlich zeigen, genauso evidenzbasiert ist, der ist ein bisschen verloren gegangen. Und es wäre eigentlich schön, wenn das wieder reintegriert würde, sodass die Behandlung, die wir uns mühsam entwickelt haben in den letzten 150 Jahren, ihre volle Wirkung auch entfalten könnten.
Ja, ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, weil beim Placebo-Effekt ist es ja auch, oder die Wirkerwartung ist ja, glaube ich, auch verstärkt, wenn ich jetzt einen weißen Kittel anhabe, wenn der Chefarzt kommt und nicht der Pfleger, sage ich jetzt mal. Ne? Also umso höher ich das Ganze, umso größer das Brimborium ist. Wenn ich es aber als Arzt offen und zugewandt kommuniziere, dann nehme ich mir ja praktisch diesen Nimbus der Eminenz schon wieder ein Stückchen weg. Ne?
Also das schließt sich aber gar nicht aus. Also mein Kollege Winfried Rief hat genau auch diese Komponenten erforscht und da gibt es zwei Dimensionen. Wärme, das ist so, spricht eigentlich für sich, und Kompetenz. Mhm. Und beide Faktoren haben einen eigenen Stellenwert. Am besten ist natürlich ein kompetenter und warmer Behandler.
Okay, also das.
Wir brauchen nicht nur die Chefärzte und Chefärztinnen.
Okay, ja. Okay, gut. jetzt haben wir viel drüber gesprochen, was diese Effekte sind. Wie messen Sie das denn? Was machen Sie in Ihrem Labor, in Ihrer Arbeit?
Wir machen ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Zum einen untersuchen wir. Oder ein übergeordnetes Ziel ist, diese Mechanismen zu verstehen. Mhm. Was sind das für Faktoren, die Effekte auslösen? Mhm. Also was hat mit Erwartung zu tun, wie viel hat das mit Lernen zu tun, wie sind Erwartung und Lernen miteinander verwoben und wie beeinflussen diese Effekte dann beispielsweise meine Schmerzverarbeitung oder auch die Wirksamkeit von echten Medikamenten, also Schmerzmedikamenten. Und wir haben da verschiedene Ansätze. Zum einen nutzen wir viel die bildgebende Technik, also nicht invasive bildgebende Techniken wie die funktionelle Magnetresonanztomographie. Viele Hörerinnen und Hörer haben vielleicht schon mal einen Kernspin, eine Aufnahme von irgendeinem Körperteil bekommen. Das wird ja in der Medizin für strukturelle Aufnahmen benutzt. Das heißt, man guckt, wie sieht irgendwas aus. Und wir benutzen die Bilder, um sozusagen Nervenzellen beim Arbeiten zuzugucken. Das ist ganz toll. Man kann sichtbar machen, welche Teile des Gehirns gerade an einem bestimmten Prozess beteiligt sind. Und das haben wir mit Kollegen in Hamburg auch bis runter ins Rückenmark gemacht. Das ist schon mal toll. Und dann kann man mit bestimmten bildgebenden Techniken auch sichtbar machen, welche Neurotransmitter, also welche Botenstoffe ausgeschüttet werden. Das kann man entweder mit bildgebenden Techniken wie PET direkt machen oder man kann Medikamente geben, die bestimmte Botenstoffe blockieren und das dann indirekter Hinweis. Also wir kombinieren verschiedene Ansätze, um diesen Mechanismen im Gehirn, aber auch auf Ebene der Neurotransmitter auf die Schliche zu kommen. Und eine andere Frage, die uns natürlich sehr beschäftigt ist, warum unterscheiden sich diese Effekte von einer Person zu einer anderen Person, von einer Krankheit zu einer anderen Krankheit und von einem Kontext zu dem anderen. Denn das wäre natürlich wunderbar, wenn wir besser vorhersehen könnten, wer spricht auf diese Effekte besonders gut an, kann ich das vorhersehen? Denn nur so kann ich das ja auch sinnvoll in therapeutische Entscheidungen einbeziehen. Wenn ich jetzt weiß, jemand kann schon von seiner Neurobiologie diese Effekte gar nicht so gut selber produzieren, kann seine eigene, sozusagen körpereigene Apotheke gar nicht so gut ansteuern, dem muss ich ja mehr von dem Medikament geben, was er selber nicht ausschütten kann. Und bei einem anderen Patienten oder einer anderen Patientin könnte ich vielleicht Medikament sparen, manchmal sind es auch sehr teure Medikamente, und über die Stimulation von körpereigenen Mechanismen eine verträgliche Therapie erzielen. Also das sind so die großen Forschungsfragen. Was funktioniert? Wie funktioniert es in Gehirn und Körper? Wie erklären sich interindividuelle Unterschiede, nennen wir das? Das sind so, und wie kombiniert es sich mit den Behandlungen? Denn das ist das, wo ich persönlich gerne hin möchte. Ich möchte gerne die Goldstandard-Therapien, die wir schon haben und noch entwickeln werden, noch besser nutzen, indem wir Erwartungs- und Lernmechanismen damit kombinieren. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann möchte ich kein Placebo nehmen. Dann nehme ich ein Medikament, von dem ich schon weiß, dass es mir hilft. Und es hilft mir dann auch besser, weil ich schon mal eine gute Erfahrung damit gemacht habe.
Das ist ja auch nochmal spannend, wenn man da wirklich hinkommt, dass man individuell für die Person die abgestimmte Medizin zusammenstellt. Das ist ja auch nochmal was dem Placebo-Effekt einen Schub gibt, weil es ist ja nur für mich. Ich bin ja einzigartig.
Das ist tatsächlich auch in experimentellen Studien schon bewiesen, dass wenn man eine Behandlung als personalisiert anbietet, sie einen stärkeren Effekt, obwohl es das gleiche ist, einen stärkeren Effekt halt, als wenn das nicht so ist. Aber ich denke, auch da kann man ja eine Win-Win-Situation erzielen. Also personalisierte Medizin ist ja sowieso das große Ziel, nicht nur für Erwartungseffekte. Wir beziehen ja zum Teil das individuelle Genom ein, Subtypen von Erkrankungen und so weiter. Und das ist einfach nur schlau, wenn man Erwartung und Vorerfahrung da auch mit einfließen lässt.
Ja, es kann ja wirklich so eine positive Feedbackschleife auch geben. Das ist ja nur, wie Sie sagen, Win-Win. Was hat Sie denn, gab es was Sie überrascht hat in diesem Themenfeld, in dieser Arbeit? Etwas, was Sie nicht erwartet haben, dass jetzt diese Komponente, dieser Faktor einen solchen Einfluss hat?
Also mich haben zwei Sachen überrascht. Eine Studie ist sozusagen für meinen Werdegang sehr wichtig. Wir haben vor schon über 10 Jahren gezeigt, dass die Wirksamkeit eines starken Schmerzmittels wirklich verdoppelt werden kann mit positiver Erwartung und vor allem fast komplett gelöscht werden kann, wenn die Probanden Angst hatten oder eine negative Erwartung bezüglich der Wirksamkeit. Das fand ich einen drastischen und dramatischen Effekt, der, glaube ich, die klinische Realität auch noch eher sozusagen unter als überschätzt. Das fand ich dramatisch. Und das hat mich auch sehr motiviert, sozusagen weiter diese Effekte im Kontext von echten Behandlungen zu untersuchen. Und das Zweite, was mich wirklich überrascht hat, sind die Open-Label-Placebos. Also in Experimenten wissen wir, Placebos wirken zum Teil sehr gut. In klinischen Studien wissen wir das auch. Im klinischen Alltag verbietet sich das ja, einem Patienten ein Placebo anzubieten und zu sagen, das sei jetzt irgendwie ein tolles Schmerzmittel. Das verbieten ethische, juristische Aspekte, aber auch vor allem das Gebot einer vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung und der Selbstentscheidung an Therapie. Und aus diesem Dilemma wurde dann schon vor über 20 Jahren das Konzept entwickelt, die Placebos offen zu geben. Und die ersten vielen Studien dazu kamen aus Amerika, von Ted Kupchuk aus Harvard. Und ich habe mir das immer so angeguckt und dachte, okay, das klingt interessant. Und als wir dann die erste Studie selber durchgeführt haben zu chronischen Rückenschmerzen, haben mich eigentlich gleich zwei Dinge überrascht. Das erste war, wie interessiert Patientinnen daran waren, daran teilzunehmen. Ich dachte, hier, ich aus meinem universitären Schmerzzentrum, die Leute kommen wegen anderer Dinge, nicht wegen der Placebos, aber es war relativ leicht, in die Studie zu rekrutieren. Und auch unseren Patienten ging es nach 3 Wochen besser, sowohl was die Schmerzempfindung betrifft, als auch ihre Beweglichkeit und so körperliche Leistungsfähigkeit. Das fand ich relativ bemerkenswert.
Hey, also der Placebo-Effekt wirkt auch wenn ich weiß, dass ich ein Placebo kriege.
Darauf deuten alle Studien, die wir bis jetzt dazu haben, hin. Es gibt mittlerweile sogar Meta-Analysen, also gepoolte Analysen von mehreren klinischen Studien, und die zeigen alle, dass Open-Label-Placebos bei Erkrankungen mit, und das ist jetzt wichtig, überwiegend so subjektiven Outcomes, also Schlaf, Schmerz, Stimmung, kognitive Einschränkungen, Wechseljahrsbeschwerden, für diesen Themenkomplex gibt es Studien. Und da gibt es Effekte.
Okay, da wäre es ja sehr spannend zu wissen, ob die Menschen, die das Open-Label-Placebo nehmen, wissen, was ein Open-Label-Placebo ist, was sie natürlich wissen müssen, weil sonst wäre es ja kein offenes. Aber da müssen wir ja im Grunde gucken, wie gut kennen sie sich aus mit der Wirkung vom Placebo-Effekt. Und gibt es Unterschiede von Leuten, die gesagt haben, okay, habe ich mal gehört, aber weiß nicht, was das alles Tolles kann und nicht?
Ganz genau, das Wichtigste, also ich glaube, wir sind uns einig, dass so ein Placebo Schmerzen nicht lindert. Ja? Milchzuckertabletten machen Schmerzen nicht besser. Eine besonders hohe Erwartung haben die Patienten auch nicht an die Therapie. Das kann man ja messen. Man kann ja vorher fragen, was erwarten sie sich denn? Das heißt, sehr entscheidend ist natürlich die Rationale, was wird den Patientinnen und Patienten vorher erklärt. Und da unterscheiden sich die Studien. Die meisten Studien sagen sowas wie, wir wissen aus vielen anderen Studien, dass Placebo-Effekte wirksam sein können, dass Menschen unterschiedlich darauf reagieren, dass eine positive Erwartung nicht zwingend notwendig ist, aber hilft, dass der Körper automatisch reagieren kann, wie so ein pavlovscher Hund. Also es wird so ein Bündel an Erklärmechanismen angeboten. Und ich persönlich glaube, dass ich aber das wie in so einer selbsterfüllenden Prophezeiung erst über die Zeit, wenn überhaupt, erfüllt. Also am Anfang korreliert Erwartung kaum. Man braucht natürlich eine offene Grundhaltung. Also keiner lässt sich in so eine Studie einschließen, wenn er das für eine absolute Schnapsidee hält, sich mit einem Placebo behandeln zu lassen. Das heißt, da gibt es einen Recruitment-Bias. Aber die dafür offen sind und sich darauf einlassen, die erfahren halt in dem Behandlungszeitraum vielleicht auch mal eine spontanere Besserung ihrer Beschwerden. Und beziehen das dann auf das Placebo oder werden zumindest offen für die Idee, Mensch, jetzt nehme ich schon seit 5 Tagen dieses Placebo, heute ist mein Rückenschmerz ein bisschen besser, vielleicht hat das ja doch was miteinander zu tun, vielleicht stärkt es, vielleicht ist es wie so ein trojanisches Pferd, was Körper-Seele-Achse verstärkt. Also ich habe selber auch nur Theorien, wir wissen ehrlich gesagt alle nicht genau, was am Open-Label-Placebo wirkt. Und ich glaube persönlich auch, dass es unterschiedliche Mechanismen für verschiedene Patienten gibt. Es gibt manche, die haben vielleicht vorher schon so eine positive Erwartungshaltung an körpereigene Apotheke, an Placebo-Effekte, für die schon das reicht. Andere entwickeln das über die Zeit, und es gibt natürlich auch Patienten, denen das gar nicht hilft. Aber spannend ist schon.
Also ich nehme an, das ist ausgeschlossen, dass es an der Studiensituation liegt, ne? Dass sie sich alle so nett um die Leute kümmern und so weiter.
Das ist natürlich ein super wichtiger Aspekt, aber dafür kontrollieren diese Studien. Also in den Studien ist es so, mit allen Patienten passiert immer das Gleiche. Mhm. Sie haben absolut recht, Arzt-Patienten-Kontakt muss gematcht sein, der Kontakt mit dem Studienpersonal muss gematcht sein, die Fragebögen, die man macht, das ist alles gleich. Nur die einen bekommen das Placebo und die anderen nicht. Das ist schon spannend. Und wir haben auch verblindet bei den Ärzten. Ja, bei den Patienten ist es natürlich nicht verblindet, aber wir haben sogar in unseren Studien auch immer die Untersucher verblindet.
Okay.
Das heißt, wir haben die Patienten instruiert, dass sie nicht sagen dürfen, in welcher Gruppe sie sind. Mhm. Also es ist irgendwie interessant.
Was sind noch offene Forschungsfragen? Wahrscheinlich ziemlich viele, ne? Weil es ja alles so komplex ist bei Ihnen.
Genau, also die großen Fragen sind, welchen Mechanismen liegen Erwartungseffekte in den ganzen anderen körperlichen Systemen zugrunde? Die für den Schmerz sind ja schon halbwegs gut verstanden, aber für viele andere Bereiche ist es noch gar nicht gut verstanden. Die nächste große Frage ist, was erklärt diese interindividuellen Unterschiede? Kann ich das irgendwie vorhersehen? Und das dritte ist, wie kann ich systematisch anwenden, zusammen mit zugelassenen, etablierten Therapien und wie lange halten die Effekte an? Was muss ich unternehmen, um die aufrechtzuerhalten über einen langen Zeitraum bei chronischen Erkrankungen? Das wäre ja wichtig. Ja. Jemand mit einer rheumatischen Erkrankung, der hat die Erkrankung 20, 25 Jahre lang. Es wäre hilfreich zu wissen, wie kann ich die Effekte auch nach 10 Jahren noch nutzen? Also ich glaube, ich werde zumindest meine Lebensarbeitszeit damit noch beschäftigt sein und wahrscheinlich, hoffentlich geht die Forschung auch darüber hinaus noch weiter, denn wir haben ja für die ganz andere pharmakologische Forschung auch jetzt 100 Jahre gebraucht. Und das wird ja nur noch komplexer, wenn man es jetzt mit diesen kognitiven Faktoren kombiniert, müsste man eigentlich die Kapitel alle neu schreiben.
Okay.
Mir ist klar, dass das nicht so schnell passieren wird, aber zumindest gäbe es das ganze Feld nochmal aufzurollen.
Und Sie schreiben fleißig dran mit. Sehr schön. Ja, tolles Thema, spannend und für uns alle zum Nutzen. Möchten Sie noch was loswerden, Frau Bingel?
Ich würde Sie gern einladen, wenn Sie sich interessieren, über den Podcast hinaus, sich vielleicht mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben von unserem Sonderforschungsbereich, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, eine Webseite, die heißt www.treatmentexpectation.de. Vielleicht kann man es auch verlinken.
Das werde ich verlinken in den
Shownotes.
Können
wir mal gucken. Und da haben wir wirklich ganz, ganz viele Informationen zusammengefasst, die auch jetzt über das Interview hinausgehen, wo man gucken kann, wie informiere ich mich über Medikamente, wie lese ich im Beipackzettel eigentlich richtig, wie kann ich das verhindern, dass der Beipackzettel allein mir Nocebo-Effekte macht.
Ja.
Also wir haben Erklärvideos, was in Gehirn und Körper passiert. Ich würde Sie alle gerne herzlich einladen, da mal vorbeizuschauen.
Super, das werden bestimmt viele machen. Vielen Dank. Ein tolles Gespräch. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen auch.